Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Nirvana. Und ich höre diese paar Sekunden und sehe sofort sich wildschüttelnde Körper vor meinen Erinnerungsaugen. Die Band war natürlich eine Band auch meiner frühen Jugend. Sie war in meiner Wahrnehmung auch so plötzlich da. Und ja, ähnlich plötzlich ist ihr Frontmann natürlich auch wieder verschwunden. Heute vor 25 Jahren hat sich der Nirvana-Sänger und Texter Kurt Cobain erschossen. Ein Schock damals und für viele ein trauriger Höhepunkt der musikalischen Revolution Grunge. Was von Cobain und vom Grunge geblieben ist und warum sich eigentlich so viele auf ihn einigen konnten, das sind Fragen für meinen Kollegen Martin Böttcher aus der Musikredaktion hier. Hallo.
Hallo.
Dieser Tag, der 5. April 1994, auch persönlich ein ganz besonderer Tag?
Ja, auf jeden Fall. Wobei Kurt Cobains Leiche ist erst ein paar Tage nach seinem Tod gefunden worden. An einem Freitag, und ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals beim Jugendradio gearbeitet und das schlug bei uns ein wie eine Bombe, diese Meldung. Zuerst wollte es niemand glauben, das galt sogar als verspäteter Aprilscherz. Und dann, ja, dann war das klar, es ist tatsächlich so und es ging darum, wie man das jetzt schnell und angemessen ins Programm bekommt. Natürlich viele Songs gespielt, aber vor allem mussten wir da auch die Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen, die zum Teil wirklich am Boden zerstört waren. Für mich selbst hatte das auch noch eine ganz spezielle Bedeutung, obwohl ich gar nicht so ein richtiger Gitarrenfan war, war Kurt Cobain ein besonderer Typ für mich, nicht nur wegen seiner rebellischen Grundhaltung, sondern auch so ganz profan, weil er exakt einen Monat nach mir geboren wurde. Wir waren also beide 27.
Dass sich so viele auf ihn irgendwie einigen konnten, dass er ein Idol war, eben auch jenseits der Frage, ob das die Musik ist, die man gerne hört oder nicht. Woran lag das? Lag das an sowas wie dieser rebellischen Grundhaltung? Vermutlich nicht alleine, oder?
Nicht alleine, aber ohne die hätte es diesen Hype auch nicht gegeben, glaube ich. Vielleicht muss man auch noch ein bisschen mehr das auseinandernehmen, wofür stand Kurt Cobain eigentlich, wofür standen Nirvana. Und in einem seiner ersten Interviews 1990 für so einen amerikanischen Unisender, da hörte sich seine Erklärung fast schon banal an.
We play a very powerful, high energy type of rock and roll. We move around on stage a lot and just scream with an abandon, I guess.
Ja, also wir spielen sehr kraftvollen Rock and Roll, voller Energie. Wir springen viel auf der Bühne herum, schreien leidenschaftlich. Das hatten natürlich andere Bands, zum Beispiel aus dem Punk, vor ihm ja auch schon ausgiebig getan. Kurt Cobain war aber noch mehr, gut aussehend natürlich. Er wirkte ziemlich verletzlich, war aber in seinen Äußerungen ein neuer Typ Rockstar. Auf einer der Nirvana-Platten, da gibt es eine Mitteilung an die Fans. Da heißt es, wenn einer von euch Homosexuelle, People of Different Color oder Frauen hasst, dann tut uns einen Gefallen, lasst uns in Ruhe, kauft nicht unsere Platten, kommt nicht zu unseren Konzerten. Und das gab es im Rock, also in der Ära der sogenannten Hair Metal Band eigentlich nicht so eine Äußerung. Auch diese Formulierung People of Different Color, das ist ja eigentlich eine Formulierung, die wir erst in den letzten Jahren so kennengelernt haben. Ja, und dieser Bruch, vielleicht auch mit diesen seltsamen Hardrock-Macho-Bands von Aerosmith bis Motley Crue, der ist nicht ganz unwichtig. Guns N' Roses zum Beispiel, die galten vor Nirvana direkt davor als die heißeste Band und sahen auf einmal in ihrem Gestus und mit Plattencover, die Vergewaltigungen gut zu heißen schienen, sehr, sehr alt aus.
Kurt Cobain war heroinsüchtig, litt vermutlich auch unter sowas wie einer bipolaren Störung. Aber das, was man immer wieder gehört hat von ihm, war, dass er mit dieser Rolle als Popstar nicht so richtig zurechtkam. Was machte ihm denn daran so zu schaffen?
Es war wohl die Oberflächlichkeit des Ganzen. Also Kurt Cobain, das geht auch aus seinen Aufzeichnungen hervor, er wollte als politischer Mensch wahrgenommen werden. Er sah die Musik auch als ein Vehikel an, um die kaputte Welt wiederzuspiegeln. Eine Welt, in der Familien auseinanderbrachen. Cobain war 9 zum Beispiel, als sich seine Eltern scheiden ließen. Eine Welt, in der es um Konsum ging, in der Konzerne und staatliche Stellen die Macht hatten und autoritär wirkten. Vom Popbetrieb, zum Beispiel vom damals so einflussreichen Musiksender MTV, da wurde er aber als der Posterboy des leicht zu vermarktenden Grunge gesehen. Und das war ihm zu wenig und daran verzweifelte er letztendlich. Was daran so schade ist, wenn es ihm besser gegangen wäre, wenn er nicht diese Drogensucht gehabt hätte, dann hätte er diesen Superstar Superstar-Status nutzen können, um sein Anliegen noch stärker durchzusetzen. Aber es gab für Kurt Cobain eben kein richtiges Leben im Falschen.
All dieses, dieses Ernste, dieses Politische, dieses Schwere auch, dieser Weltschmerz, den hat man aber doch eigentlich gar nicht mehr so richtig vor Augen, wenn man heute auf diese Musik oder diese Szene Grunge schaut, oder? Dann ist das irgendwie vielleicht doch eher ungepflegte Haare und Holzfällerhemden.
Genau, aber das ist auch natürlich schade, ne? Die Musik, also das, was Grunge mal war oder das, was Nirvana mal machten, das war ja wie der Punk 15 Jahre zuvor Befreiungsmusik. Und es ist ja ein Trugschluss zu glauben, dass Musik mit desillusionierten Texten traurig macht. Im Gegenteil ist es ja andersherum, wenn jemand zu noch nicht gehörter Musik Texte singt, die einen selbst ansprechen, dann fühlt man ja so etwas wie Selbstermächtigung. Da sang also einer wie Kurt Cobain von dieser nicht besonders tollen Welt, in der man sich echt mies fühlen kann. Und auf einmal war man schon gar nicht mehr allein mit seinem tragischen Gefühl. Ja. Aber es ist natürlich schade, dass davon nur die Holzfällerhemden als Erinnerung übrig geblieben sind.
Was ist denn musikalisch geblieben? Also Grunge ist jetzt mit dem Tod von Kurt Cobain zwar nicht tot, aber dann doch irgendwie vorbei. Was hat er musikalisch da geebnet, was noch bis heute bleibt?
Da ist nicht mehr so viel übrig geblieben, anders als zum Beispiel im Hip-Hop oder auch beim Techno, Elektro, also die anderen musikalischen Revolutionen der letzten Jahrzehnte, da spielt Grunge ja heutzutage kaum noch mehr eine Rolle. Klar, es gibt die Foo Fighters mit Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl als Nachfolgeprojekt, aber das ist ja eigentlich eine klassische Rockband. Andere Grunge-Bands wie Pearl Jam, Soundgarden, die sind mehr oder weniger bedeutungslos oder es gibt sie gar nicht mehr. Was Kurt Cobain aber hinterlassen hat, das ist so eine Vorstellung davon, wie man als Musiker auch sein kann, also zerrissen, aufrichtig, unzufrieden mit dem Business, dem man nicht entfliehen kann. Nur hat er damals eben für sich keinen Ausweg aus diesem System gesehen. Heutige Musiker haben da natürlich ganz andere Möglichkeiten, am Musikbusiness vorbei selbstbestimmt die Karriere zu steuern. So einer wie Kurt Cobain ist natürlich trotzdem nicht in Sicht, so einer, auf den sich so eine ganze Generation einigen kann.
Sagt Martin Böttcher aus der Musikredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.